Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer und ich begrüße dich recht herzlich zur Folge, wie bewerte oder analysiere ich ein Online- bzw. digitales Geschäftsmodell ohne Kennziffern? Ja, warum das Ganze überhaupt, warum habe ich ein eigenes Cheat? Vielleicht ein bisschen was zur Historie. Ich bin gelernter, diplomierter Bankbetriebswirt und was man da lernt, ist halt auch ein etwas Wertpapiergeschäft. Bloß ich habe nie ganz den Aktienmarkt so verstanden, wie ich ihn heute verstanden habe. Und ich beschäftige mich jetzt, sagen wir mal, seit 6-7 Jahren damit. Weniger mit irgendwelchen Put-Optionen und Short und so weiter, sondern ich habe eigentlich versucht, das, was ich in der Praxis gut kann, nämlich Geschäftsmodelle bewerten, in die Aktienwelt zu bringen. Und habe dann halt festgestellt, indem ich mehrere Unternehmen analysiert habe, dass die größten Werthebel eigentlich direkt nach dem IPO liegen, also nach dem Start an der Börse. Nun, warum ist das so? Da vielleicht nochmal der Hinweis dazu, das ist jetzt hier keine Finanzberatung. Es ist so, dass oftmals die Analysten von Börsen sehr gut daran sind, traditionelle Unternehmen, vor allem lineare Geschäftsmodelle, horizontale Geschäftsmodelle zu analysieren und zu bewerten, haben aber deutliche Engpässe darin, heutzutage Plattformen wie Uber, wie Airbnb, wie Amazon mit einem exponentiellen Wachstum durch Netzwerkeffekte, durch Skalierungseffekte, durch Nachfragebündelung, durch Kuratierung korrekt zu analysieren und so oftmals eine Unterbewertung zu generieren. Und was ich jetzt seit 2-3 Jahren so mache, ist, ich nehme mir mein Cheat, was ich dir jetzt heute in den nächsten, ich würde mal sagen, 15-20 Minuten vorstelle und gucke mir auf Plattformen an, welchen nächsten Unternehmen an die Börse gehen. Und dann fange ich an, mich damit zu beschäftigen und überlege, ob ich, wenn dieses Unternehmen an die Börse geht, Aktien kaufe und dann gegebenenfalls halte. Also, vielleicht nochmal als Hinweis, damit bin ich nicht reich, weil ich investiere da keine sechsstelligen Summen pro Jahr rein. Aber man kann so sagen, das ist ein Gewinn, was ich jährlich damit fahre von einem Urlaub. Also, ich mache eine wöchentliche IPO-Kontrolle unter freedom24.com/IPO, börse.de-IPOs, finanzen.net/neuemissionen und www.linksbroker.de/wissen/IPO-überblick.de. Also, wie bewerte ich ein Geschäftsmodell? Ich teile mir das auf in verschiedene Selektionen. Marktbewertung, Zielgruppenbewertung, Marketingbewertung, Geschäftsmodellbewertung und sonstiges. Fangen wir mal an mit der Marktbewertung. Bietet das Geschäftsmodell die Chance, eine gesamte Branche zu revolutionieren? Meine beliebteste Frage, die ich mir eigentlich immer stelle, weil darin steckt natürlich der größte Multiple, also der größte Faktor drin, eine Marktkapitalisierung einfach extrem zu steigern. Wie kann sich das Unternehmen in 5 oder in 10 Jahren weiterentwickeln? Das ist natürlich eine sehr hypothetische Frage, aber heutzutage ist es halt so, dass viele Geschäftsführer, Gründer eine eigene Marke aufbauen, um sich als Person und so oftmals viel mehr prominent in Podcasts oder bestimmten Medien vorhanden sind und ihre Strategie adressieren. Also ich glaube, ich habe noch nie so transparent von gewissen Unternehmen Kennziffern gehört, zu Zalando und so weiter, die halt auch nicht in Börsensheet drin stehen. Deswegen finde ich sowas eigentlich immer interessant über deren Philosophie. Höre mir dann verschiedene Podcasts und Interviews an oder lese mir Sachen durch und versuche so zu bewerten, wie der Unternehmer denn so tickt und wo er überhaupt hin will. Welche Wettbewerber bestehen am Markt? Welche Marktkapitalisierung und welche Fundinggröße haben die? Wie hoch ist das monatliche Wachstum? Welchen Verlust erleidet das Unternehmen? Wichtig dabei ist immer, entweder macht das Unternehmen Verlust, aber wächst um 50 bis 100%, oder es ist profitabel, ansonsten gehört es halt ja eigentlich liquidiert. Eine Sache da ist extrem noch wichtig, und zwar, wenn ich mir die Frage stelle, welche Wettbewerber bestehen am Markt, meine ich auch jetzt nicht den direkten Wettbewerber, sondern den Aufmerksamkeitswettbewerber. Also wenn es darum geht, dass ich Thalia bin und Bücher verkaufe, würde ich mir auch fragen, also die Zeit, die Leute lesen, ist ja limitiert. Wie wird diese Zeit, Bücher zu lesen, verdrängt? Eventuell durch Streamingdienste. Wie schwer ist das Geschäftsmodell von anderen adaptierbar? Gibt es ein Monopol oder Oligopol? Welchen Marktanteil hat das Unternehmen? Gibt es einen Patentschutz? Wie schnell kann das Geschäftsmodell in andere internationale Länder expandiert werden? Gibt es eine Kuration? Dann zur Zielgruppenbewertung. Wie groß ist der in der psychografischen Zielgruppe der adressierte Markt? Und jetzt die entscheidende Frage dazu. Welche Kaufkraft weist die Zielgruppe auf? Ist es ein B2B oder ein B2C-Modell? Und jetzt nochmal die spannendste Frage, finde ich eigentlich. Die heißt, wenn ich mir die Frage stelle, welche Kaufkraft weist die Zielgruppe auf, welchen Kaufgrund hat das Unternehmen, hat der Kunde? Warum Kaufgrund? Es gibt eine Verteilung in der neuronalen Verkaufspsychologie von Kaufgründen. Wenn ich ein Fahrradschloss kaufe, dann aufgrund des Grundes Sicherheit. Wenn ich mir eine Alarmanlage kaufe, aufgrund von Sicherheit. Wenn ich Essen kaufe, dann aufgrund von essentiellen Daseins. Und wenn ich mir eine Rolex kaufe oder ein Ferrari, dann aufgrund von Reputation. Also stelle ich mir immer die Frage, was ist das für ein Produkt und was für ein Kaufgrund steckt dahinter. Weil es ist logisch, dass eine 45.000 Euro Uhr schwerer zu verkaufen ist als ein Picknick-Service. Ne? Dann Marketingbewertung. Gibt es einen eigenen Kundenzugang durch eine App, durch ein cleveres Geschäftsmodell oder wird jedes Mal Wegezoll an Google oder Facebook gezahlt? Erinnern sich die Kunden an das Unternehmen und besuchen das wieder? Auch eine spannende Frage. Es gibt zum Beispiel Book a Tiger und so weiter, da werden Putzhilfen vermittelt, also Freelancer. Das finde ich zum Beispiel ein extrem schlechtes Geschäftsmodell, weil nachdem kuratiert wurde und ein Match stattgefunden hat, sind die Leute ja in Transaktion und tauschen sich aus und würden die nächste Stunde, wenn es die gleiche Person ist und man kennt sich schon, nicht wieder über die Plattform kaufen. Anders ist das zum Beispiel, wenn ich Ferienwohnungen anbiete. Ne? Dann, wie sieht ein potenzieller Kundenfunnel aus? Das gucke ich mir auch an. Wer vertreibt die Dienstleistung beim Kunden und wie abhängig ist das? Also, bin ich Hersteller und verkaufe Consumer direkt, habe aber auch Händler. Und wenn ich Händler habe, wie abhängig bin ich von denen? Dann gibt es eine First-Order-Customer-Profitabilität. Das heißt, verkaufe ich mein Produkt, welchen Wert hat das Produkt und bin ich mit der First-Order profitabel oder gibt es sowas Geschäftsmodelle wie Professor Dr. Faltin, der Großmengen in nicht aufwendiger verpackter Ware an Endkunden ohne Middleman verschickt in einem Abo-Modell oder zum Beispiel gibt es das Senseo-Prinzip, ne? Ich verkaufe eine Kaffeemaschine und verkaufe danach teure Kapseln. Dann Geschäftsmodellbewertung. Ist es ein horizontales oder vertikales Geschäftsmodell? Ist es eine sehr spitze Positionierung oder ein Generalist? Handelt es sich um ein Abo-Modell? Sind es Einmal- oder Wiederverkäufer? Also wenn ich zum Beispiel eine Bose-Box verkaufe, dann ist das zwar schön und gut, aber kein Mensch braucht zwei oder drei Bose-Boxen. Also hat ein Kundenwert auch nur immer einen begrenzten Wert. Also müsste ich mir überlegen, hat das Unternehmen das Geschäftsmodell noch erweiterte Service, die sie dann verkaufen, oder ist dann diese Transaktion dann schon beendet? Wie hoch ist der durchschnittliche Warenwert? Wie wahrscheinlich ist ein Zweitkauf und in welchen Intervallen? Da ist zum Beispiel, bin ich absoluter Fan von der Foodbranche und auch wieder vom Lieferservice Picknick, der ja, lokale Oligopol-Supermärkte nutzt, um Waren auszuliefern zu dir nach Hause. Und das sind zum Beispiel so Sachen, ist ein Abo-Service, ist eine hohe Transaktion, ist wiederkehrend und so weiter. Dann ist derjenige Hersteller, Händler oder Plattform. Gibt es eine eigene Wertschöpfung und ist diese vor allen Dingen im eigenen Eigentum oder von anderen abhängig? Dann gibt es die Gefahr des Killing the Middleman. Also, dass wenn ich zum Beispiel Retailer bin, dass der Hersteller mich umgehen will und direkt an den Kunden verkauft. Wie skalierbar ist das Geschäftsmodell oder handelt es sich sogar um ein Arbitrage-Modell? Liegt die Beschaffung in eigener Hand? Welche Macht haben die Lieferanten und wie abhängig bin ich von denen? Gibt es Regulatoriken, also zum Beispiel in Seiten von rechtlich? Hier habe ich eine eigene Formel, das nennt sich PESTL, also P-E-S-T-L, politisch, dann Umwelt, dann von Technik, von Legal, also von der Juristerei und so weiter. Dann, wie stark ist die Markenwahrnehmung und vor allen Dingen, ist dieser Markt fragmentiert? Zum Beispiel Apotheken war sehr fragmentiert. Wie hoch sind die Wachstumschancen? Gibt es ein exponentielles Wachstum durch Netzwerkeffekte? Und eine meiner beliebtesten Fragen, die ich stelle, ist, wie hoch ist der Wechselpain für den Kunden? Also wenn er einmal Kunde geworden ist, wie hoch ist der Aufwand, um bei jemand anderen, beim anderen Anbieter zu landen? Ne? Umso höher der Wechselpain, umso wahrscheinlicher ist er, dass er länger da bleibt. Und ansonsten habe ich noch ein paar sonstige Themen. Und zwar, ich gucke mir natürlich auch Bundesanzeiger an, wie hoch ist der Emissionspreis, ist alles klar. Da wären wir bei Kennziffern. Und zwar, wie hoch war die letzte Marktbewertung bei einem Funding? Entsteht durch das Modell ein eigenes Ökosystem mit Services und Produkten? Nehmen wir mal zum Beispiel IKEA. IKEA, die Sachen sind ja nicht aufgebaut. Da ist ein eigenes Ökosystem drauf entstanden von Startups, die dir Freelancer vermitteln, die IKEA-Ware aufzubauen. Ne? Als Beispiel. Oder Apple iTunes, Apple App Store. Ne? Daraus ist auch ein eigenes Ökosystem entstanden, weil Leute Apps programmieren können, um die hochzuladen. Wie hoch ist der geschätzte Kapitalbedarf für die Monopolstellung? Das ist eine Frage nach, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass die halt noch mehr Geld brauchen, um Monopol zu werden. Das ist meistens der Fall, wie zum Beispiel jetzt bei den ganzen Scooter-Anbietern. Da gibt es ja 5, 6 Stück, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Lime, Eve, Vogue, keine Ahnung. Das ist ein Winner-Takes-It-All-Markt, weil kein Consumer wird sich 5, 6 verschiedene Apps runterladen. Also wäre hier die Frage, wie hoch ist der Kapitalbedarf, zum Beispiel die anderen Firmen aufzukaufen. Welchen Anteil haben natürlich noch die Gründer? Das interessiert mich halt, um zu gucken, welche Entscheidungen haben die noch, wie sind die so drauf, was machen die? Und handelt es sich um Hype-Thema? Hype-Thema wäre ich zum Beispiel immer raus. Also das wäre sowas wie Scooter. Das wäre sowas wie Cannabis, CBD-Öl, bla bla bla. Auch das, da gehe ich gar nicht rein. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge Spaß gemacht. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du den Podcast einmal bewertest, einmal 5 Sterne oder gegebenenfalls dein Feedback direkt an mich adressiert. Besuch auch gerne meine Webseite www.tom-illauer.de. Und ansonsten sage ich bis zum Wochenende, da kommt die erste Folge über News aus der GAFA-Welt, also Neuigkeiten zu Amazon, Facebook, Google, Apple, und wir gucken auch immer mal nach rechts zu Tencent, Taobao und so weiter. Also, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.